Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ich freue mich auch. Hallo.
Übernächste Woche am Sonntag steht ein runder Geburtstag an, 70 Jahre.
Ach so, stimmt, das hatte ich fast vergessen.
Da war doch was. Wird denn groß gefeiert?
Ja, es gibt im Theater einen großen Abend, da feiern wir praktisch hinein. Und ich habe ganz, ganz viele Künstler, mit denen ich je zu tun hatte, mit denen ich zusammen auf der Bühne eingeladen. Natürlich auch Familie und Stiftung und die Kollegen des Theaters. Und wir machen einfach eine herrliche Nacht, bis der Frühnebel kommt.
Macht diese Zahl was mit Ihnen, diese 70?
Ja, das beschäftigt einen. Aber das Schöne ist, ich habe eigentlich noch keine Zeit zurückzugucken. Das heißt, ich bin so zugange mit meinen ganzen Projekten, die ich habe und mit der Arbeit bei In aller Freundschaft und das Theater und die Musik, dass ich irgendwie im Alter noch was zuzulegen habe. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, dass man nicht so langsam abnippelt, sondern dass es irgendwie noch weitergeht und auch noch anders weitergeht. Also das ist... Ich hoffe, dass das noch eine Weile so bleibt.
Ich glaube auch, dass das einfach jung hält, diese ewige neue Beschäftigung mit Dingen.
Es hält einen lebendig und klar, ich wünsche mir schon manchmal einen Tag, wo ich mich richtig langweile. Und das gelingt mir einfach nicht, weil einfach dann noch ein anderer Gedanke im Kopf wieder ist und ich irgendwas aufschreiben muss oder an was arbeiten muss. Aber eine Sehnsucht ist da, aber die Sehnsucht ist ja immer dann da, wenn man das eine hat und das andere noch nicht.
Absolut. Götz-George hat hier mal an dieser Stelle gesagt, im Alter wird die Haut immer dünner, auch im übertragenen Sinne. Geht Ihnen das auch so?
Oh, da müsste ich nachdenken. Nee, bei mir wird sie, glaube ich, dicker. Also bei mir wird die Haut dicker. Ich bin kein Mensch, der sich extrem aufregt, wie George das konnte. Ich kann das auf der Bühne, ich kann das in meinem Beruf, in meinem Handwerk. Aber ich bin eher, sagen wir mal, im Nachdenken bedächtiger Mensch. Deshalb glaube ich, wird meine Haut dicker.
Damit sind wir schon so ein bisschen bei den Eigenschaften. Sie sind ja Stier im Sternzeichen und ich habe mir erlaubt, da mal nachzulesen. Wir gucken mal, ob das bei Ihnen stimmt. Bodenständig.
Würde ich sagen, Großfamilie, Magdeburg, 5 Schwestern, ein Bruder. Da kann man nicht anders als bodenständig sein.
Stur und eigensinnig?
Ja, meine Frau beklagt öfter, dass ich stur bin. Ich hoffe, ich bin eigensinnig.
Und der Stier lebt und liebt Genuss.
Würde ich sagen, ja.
Sie sind ein Genussmensch.
Ich glaube schon. Ich sitze einfach auch gerne an derselben Stelle und schaue aufs Wasser. So ist es einfach.
Meer oder See?
Beides. Das Meer sind die Wiesen der Kindheit und der See ist meine jetzige Lebenssituation.
Was würden Sie so als Ihre größte Schwäche bezeichnen?
Meine größte Schwäche ist vielleicht, dass ich manchmal faul bin und dass ich manchmal Dinge nicht zu Ende bringe und dass ich zu wenig Zeit habe für meine Enkelinnen und Enkel.
Größte Stärke?
Vielleicht so eine, mein Bruder hat neulich mal zu mir gesagt, wieso bist denn du so mutig? Und das konnte ich gar nicht so richtig verstehen, weil das hat für mich nichts mit Mut zu tun. Aber wahrscheinlich ist es so ein Ding durchziehen, es einfach durchziehen und machen und sich nicht beirren lassen, weil es gibt die Meinung dazu, die Meinung dazu, die Meinung dazu, sondern das, was man für richtig gehalten hat, das zum Gelingen bringen.
Das reimt sich sogar. Eine große Schwäche haben Sie für Musik. Wann und wie haben Sie denn die Musik für sich entdeckt?
Ich habe ja, wie gesagt, 5 Schwestern, einen Bruder und ich war der Einzige, der so ein kleines Schlauchzimmer hatte, in dem ich auch alleine war. Und ich erinnere mich einfach, dass ich wahrscheinlich so ab 10, 11, 12 mir eine Gitarre besorgt habe und dann saß ich dort und habe dort versucht, Neil Young nachzusingen. Zum Beispiel Helpless, 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 Helpless. Genau. So, und die Beschäftigung mit der Musik ging durch mein Leben durch, ohne dass ich einen Lehrer hatte. Das hängt vielleicht mit Faulheit zusammen. So, aber inzwischen, denke ich, hat mich das Leben das Gitarrespielen gelehrt. Es sind sicherlich nur die Basics und die Kunst machen die anderen, aber es funktioniert.
Und Neil Young ist ja so ein großer Hero für Sie. Was sind jetzt Sie gerade an ihm?
Ich finde, er ist einer der wenigen, der so eigensinnig ist, dass der nur seins macht. und sich dann auch noch um die Welt kümmert. Mich hat beeindruckt, dass der für die alten Chevrolet Impalas praktisch einen ökologischen Antrieb entwickelt hat. Und man kann praktisch seinen alten Straßenkreuzer verwandeln in einen Link Ward Hybridantrieb. Den hat Neil Young erfunden. Mhm. So, und Neil Young ist auch mal von seiner Plattenfirma verklagt worden wegen Erfolglosigkeit. Und das hat ihn einfach nicht interessiert. Und dann hat er die Plattenfirma gewechselt. Mhm. Er kann nur das machen, was er will und was er kann. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Über die Musik sprechen wir natürlich gleich noch ausführlicher, aber Sie haben sie gerade erwähnt, Ihre fünf Schwestern. Wird man da so als Bruder dann zum Frauenversteher oder eher gegenteilig?
Naja, man muss eine Strategie entwickeln,
Überlebensstrategie,
wie man sie um die Finger wickeln kann. Also das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, aber ich glaube, ich war nicht kollegial. Ich war schon auch, glaube ich, ein netter Bruder.
Hm. Wie stellt man sich das überhaupt vor bei Ihnen zu Hause damals mit so vielen Kindern und am Tisch? Und war das eine strenge Erziehung oder jeder hatte so seine Aufgaben? Wie stellt man sich das vor?
Es war eine strenge Erziehung, die hängt aber damit zusammen, was so in den 60ern, was praktisch erziehungsmäßig angesagt war. Und das war sicherlich das alte Rollenverhältnis, aber es wurde einfach dreimal am Tag gegessen. Am Wochenende, sage ich jetzt mal so. Und da saßen dann die sieben saßen um einen großen Tisch und es wurde viel erzählt. Und mein Vater war auch, unser Vater war ein guter Erzähler. So, und es war immer was los in dieser Familie. Es war immer lebendig, wir sind auch immer zusammen, da sind eben die Wiesen der Kindheit, wir sind immer zusammen an die Ostsee gefahren und zwar nach Dierhagen-Ost, also auf den Darß. Und da fahre ich jetzt immer noch mindestens einmal im Jahr hin und gehe dort 2 Stunden spazieren und finde vielleicht eine Lösung für ein Problem, manchmal auch nicht.
Im Riesenbulli?
Ein Teil der Kinder fuhr ins Kinderferienlager und daneben war auch ein Campingplatz. Das heißt, wir fuhren mit dem Zug und die Eltern und die kleinsten Kinder fuhren mit dem IFA F9 Richtung über Wittenberg Richtung Wittenberge bis hoch zur Ostsee.
Mhm. Ihr Vater war ja Historiker und auch Schulleiter. Waren Sie an derselben Schule von Ihrem Vater?
Er war Schulleiter in Osterburg am Gymnasium und ist dann, ich glaube, Anfang der 60er, Ende 50er, Anfang 60er, hat er sich versetzen lassen nach Magdeburg ans Lehrerbildungsinstitut und war dort Geschichtsmethodiker, also hat den Studenten beigebracht, wie sie den Geschichtsunterricht gestalten soll.
Und Sie selbst, sind Sie gerne zur Schule gegangen?
Ich habe jedenfalls nicht drunter gelitten und ich habe auch in meiner Erinnerung nicht so geklagt, wie mein jetzt 17-jähriger Sohn vieles extrem langweilig findet, obwohl sich die Unterrichtsmethoden ja eigentlich verbessert haben und dieser Frontalunterricht ja nicht mehr so konsequent durchgezogen wurde wie bei uns. Aber in meiner Erinnerung bin ich gern in die Schule gegangen.
Naja, das steht und fällt heute wie damals immer mit dem guten Lehrer, ob der einen fasziniert oder nicht.
Naja, und da hatte ich dann schon gute Begegnungen, auch dann später an der Schauspielschule, also wo es dann auch Professoren gab an der Schule, die dann einem helfen, eine Weiche zu stellen. Ja.
Wann war denn der Moment, dass Sie die Schauspielerei für sich entdeckt haben?
Ich habe Journalistik studiert in Leipzig und das war ein ziemlich ätzendes Studium, sehr ideologisch und in dem Sinne wirklich langweilig.
Aber schon auch mit dem Ziel, Journalist zu werden.
Na ja, klar, ich habe gerne Aufsätze geschrieben und dann denkt man, man wird Journalist. Mhm. Also man ist 18 Jahre alt und soll denken, was ist jetzt die Fahrbahn für die nächsten Jahre. Und dann nahm ich einen Freund zufällig mit zur örtlichen Studentenbühne. Das war das Poetische Theater Louis Fürnberg in Leipzig. Und die probierten dort gerade ein sehr brisantes Stück von Volker Braun, Guevara oder der Sonnenstaat. Also ein Stück über Che Guevara, sehr umstritten. Und ein Amateurtheater durfte das spielen. Also das war wirklich ein bisschen irre. Und ich kriegte meine erste Kleinstrolle und wurde Guerillero in Ches Truppe. Und da begann es. Und da habe ich dann später ein größeres Stück gespielt und irgendwann das Stück Aussagen nach einer Verhaftung aufgrund des Gesetzes gegen Unsittlichkeit von Ethel Fugard, einem südafrikanischen Anti-Apartheid-Autor. Und da war das Spielerlebnis so intensiv, dass ich dann gedacht habe, Mensch, versuche ich's. Und dann habe ich mich an der Buschschule hier in Berlin beworben.
Mal eben so.
Das hat geklappt.
Genau. Ja, auf Anhieb?
Hat bei mir auf Anhieb geklappt, bei anderen nicht so. Aber ich war ich war auch so frech, dass ich gedacht habe, ich krieg das hin. Hm. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es nicht hingekriegt hätte.
Sie waren dann hier auch in Berlin im Maxim-Gorki-Theater. War das so die Zeit, wo Sie sich so freispielen konnten?
Ich sage jetzt mal so, eher nicht. Also das Gorki-Theater war ein Theater, was einen sehr realistischen Stil hatte. Also das war, wenn ein junger Schauspieler noch auf der Suche ist nach sich selber und nach seiner Ausdrucksform, dann war das praktisch begrenzt. Ich war gerne am Gorki, aber ich bin dann auch nach 3 Jahren zu Christoph Schoth ans Mecklenburgische Staatstheater gegangen, weil ich eben das Gefühl hatte, ich muss hier mal so und habe dann dort auch gut gespielt und bin dann aber wieder ans Gorki zurück und dann war ich da viele, viele Jahre und irgendwann kam Bernd Wilms, das war der erste Westintendant, sage ich mal so, und der hat das gemacht, was heute alle machen, die entlassen, die er nicht brauchen kann und er bringt dann seine eigenen Leute mit und es war für mich gut, dass mir das passiert ist, weil das war so eine Weiche, wo man sich dann nochmal neu beweisen muss. Und ich hatte mir vorgenommen, du willst ins Fernsehen. Und bin dann richtig die Besetzungsbüros abgeklappert, habe mich vorgestellt. Und was sehr lustig war, die mich ganz toll behandelt haben, wo ich erzählt habe und wir haben, so, die haben mich nie besetzt, aber die mich nicht gut behandelt haben, die haben mich als erstes besetzt. Das war eine schöne Dialektik, sage ich mal so. Hm. Und 98 kam dann in aller Freundschaft.
Genau. Was würden Sie denn selber als Ihren Durchbruch so beruflicher Art bezeichnen?
Na, das war schon, ich glaube, das war in jedem Falle die Besetzung in aller Freundschaft. Zwar war nicht klar, wie lange das dauert, aber das war auch eine Figur, mit der ich gut umgehen konnte und der ich viel so geben konnte und die auch offenbar bei den Zuschauern gelandet ist, habe ich das Gefühl. Und dann verging Jahr um Jahr um Jahr. Ich bin offenbar ein ausdauernder Typ und die Serie wurde immer erfolgreicher und dann gründet man eben dazu noch ein Theater. Und dieser Dualismus zwischen diesen beiden Dingen, die kann man sich nicht besser ausdenken.
Bleiben wir mal erstmal in aller Freundschaft. Da war am ersten Drehtag so ein kleiner Fauxpas ihrerseits. Was ist da passiert?
Ja, ich ging irgendwie rum und da standen lauter Stühle. Und da gibt es dann so einen Monitor und da stehen Stühle davor. Und ich habe mir einen genommen, habe den so hochgenommen. Und dann kam ein älterer Herr auf mich zu und das war der Regisseur und sagte, Thomas, das ist jetzt ein Fehler. Ich sage, wieso? Das ist mein Stuhl. Und ich hatte mir den Regiestuhl genommen, aber er war nicht nachtragend.
Schöne Geschichte. Was glauben Sie denn so auch im Nachhinein, was den Erfolg dieser Serie ausmacht?
Es ist wahrscheinlich so eine gelungene Mischung aus einer Krankenhausserie, die alles bietet, was Leute gut finden, wenn sie Krankenhausserien sehen. Und zugleich ist es auch eine Familienserie, weil es das Privatleben der Leute beleuchtet. Und bei mir war es natürlich der große Vorteil, dass ich eine große Familie um mich herum hatte. Kann man viele Geschichten erzählen. Und es sind gute Schauspieler. Und wir spielen das ordentlich. So.
Das ist ein mega Erfolg. Ich meine, es ist die erfolgreichste Krankenhausserie, muss man einfach mal so sagen.
Seit 27 Jahren.
Seit 27 Jahren.
Das muss man erstmal hinkriegen.
Absolut. Ihre Rolle, wie würden Sie den Typen selber beschreiben, Dr. Heilmann?
Dr. Roland Heilmann ist ein leidenschaftlicher Arzt, auch wenn man es ihm manchmal nicht ansieht, weil er einen starken Ruhepol in sich hat. Aber er ist auch so, jetzt in der Familie kriegt das manchmal nicht richtig hin. Also er ist einfach wie im Leben. Also man ist im Beruf leidenschaftlich, aber zu Hause verstummt man. Mhm. Und man ist vielleicht ein bisschen eben doch stur und präsentiert für andere die Lösungen. Und das macht einfach die Familie verrückt.
Inwieweit konnten Sie diese Rolle so mitbestimmen inhaltlich?
Naja, man kann das schon machen, indem man sagt, passt auf Kinder, ihr müsst jetzt mal ein bisschen aufpassen, er wird zu normal, ihr müsst ihm ein bisschen was Neues verschaffen, er braucht wieder einen Impuls. So, und dann wird nachgedacht und manchmal klappt es und manchmal klappt es aber auch nicht. Man kriegt es nicht immer hin.
Und er hatte ja auch wirklich unglaubliche Schicksalsschläge in seinem Leben, jetzt in den letzten Jahrzehnten. Glauben Sie, dass die Menschen das auch so ein bisschen als Vorbild sehen und sagen, guck mal, wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch?
Ich bin eher überrascht, was dieses Genre Weekly, also wöchentliche Serie, einfach an extrem verträgt. Und dass die Zuschauer das mitmachen. Dass sie mitmachen, dass alle 2 Jahre was Schreckliches passiert. So, und manchmal auch in Wirklichkeit was Schreckliches. So. Aber die Figur geht irgendwie ihren Weg. Und der ist auch nicht so ein Hierarchietyp. Er ist ja inzwischen wieder Oberarzt. Der war ja Klinikchef. Und normalerweise geht man von so einer Klinik weg und so heilt man nicht. Mhm. Man macht einfach weiter, weil der will heilen.
Daher der Name.
Vielleicht.
Also Sie haben trotzdem mal an anderer Stelle gesagt, Sie würden mit dem kein Bier trinken gehen wollen. Warum?
Naja, weil er manchmal so unempathisch ist, finde ich. Der ist manchmal so staubtrocken. Das ist manchmal gut mit seinem Humor. Der hat so ein bisschen ballflachhalten Humor, sage ich mal so.
Ja, so einen trockenen Humor.
So einen trockenen Humor. Ja. Aber er ist empathisch, ist er eigentlich nur, wenn er Fälle zu lösen hat. Also wenn er irgendwas im Krankenhaus zu lösen hat, dann geht er auch über Grenzen. Dann ruiniert er die Klinik mit 250.000 Euro. Aber wenn er dann, wahrscheinlich, wenn die dann beim Bier sitzen, sagt er nicht viel. Ich würde schon gerne mit einem ausgehen und ein Bier trinken, mit dem man einen ganz tollen Dialog führen kann.
Sie sind ja momentan erblindet durch einen Unfall, also oder durch eine Attacke, durch eine Schusswaffe. Er ist schon wieder sehend, genau. Aber gut, aber Sie haben diesen Blinden ja gespielt oder diesen blinden Menschen. Wie war das? Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit einer Frau, die wusste mit 30, glaube ich, dass sie mit 32 erblinden würde. Also eine Erbkrankheit, und die hat uns alles erzählt, was so auf einen zukommt und was die größten Probleme sind, mit denen man umgehen muss. Zum Beispiel, wenn auf einmal die Jacke ganz woanders hängt, weil jemand anders die da hingehängt hat, dann bricht das Chaos los. Und mich hat die sehr beeindruckt und habe sie auch gefragt, wie man das mit dem Stock macht. Und es ging dann relativ schnell, und das Lustige war eigentlich, dass in der ersten Szene, die ich mit dem Regisseur gedreht habe, musste ich durchs Ärztezimmer durch. Und Thomas, du gehst bis zu dem Hocker. Ich sag dir dann, wenn du da bist. Und ich sag, du, ich seh's doch.
Ja, aber ich finde, Sie haben das auch wirklich extrem authentisch gespielt. Also auch so dieses wirklich nicht hingucken, was man eigentlich, also normalerweise würde man ja das Gegenüber ansehen, und sie wirklich, sie guckten dann immer so daneben. Ich fand, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
Es ist ja so, dass man selbst, wenn man das Schrecklichste spielt, macht es einem ja Spaß, weil es ein Spiel ist. Es ist ja nicht in Wirklichkeit. Und ich saß dann manchmal zu Hause und hab die Augen zugemacht und hab dann gedacht, was ist, wenn das jetzt immer so bleibt? Und das ist eine harte Erkenntnis, und ich habe Riesenhochachtung vor den Leuten, die nicht sehen können. Also,
Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt, Sie haben Ihr eigenes Theater. Das ist sicherlich auch so ein Herzensprojekt von Ihnen.
Ja, das ist vor allem, sage ich mal, ein Herzensprojekt. Und es hat so seinen Vorläufer vielleicht in so Sachen, die man neben seiner Schauspielerei, wenn man am Stadttheater ist, trotzdem immer so selbstbestimmt tut. Ich habe zum Beispiel viele, viele Jahre in Dresden bei einer Literaturreihe gelesen und habe das Handwerk des Lesens praktisch entdeckt und erlernt, und dazu gab es immer so Kommentare, die habe ich auch noch gemacht. Also ich habe dann noch was erzählt zu der Literatur, und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist auch die Zeit der Aufklärung vorbei. Es war dann nach der Wende, und jetzt versuche ich mal aus einem belletristischen Stoff Theater zu machen. So, und das war dann eigentlich der Ursprung. Und die Eigenart des Theaters am Rand ist, dass wir ein Erzähltheater sind, das kann man so sagen. Also ich hole mir aus der Literatur Stoffe, die mich bis ins Innerste treffen, und dann weiß ich, auch wenn die Sprache für die Bühne tauglich ist, weiß ich, okay, da kann ich mich dran versuchen, und dann schreibe ich meistens das Buch ab, mache schon die erste Phase der Auswahl, und irgendwann gibt es eine Fassung von 120 Seiten, und die muss ich dann auf 40 runterbringen. Das ist eine harte Arbeit, dauert manchmal ein Jahr, manchmal zwei Jahre, und manchmal geht es auch ganz schnell. Und das haben wir dann dort in Zollbrücke begonnen, und da war das erste Stück Das grüne Akkordeon von Annie Proulx, einer wichtigen amerikanischen Romanschriftstellerin. Inzwischen haben wir auch schon Mitten in Amerika von ihr auf die Bühne gebracht. Und da ist es so, das Theater am Rand kann man nach drei Seiten öffnen. Es ist ein Bau komplett aus Holz, aus meterdicken Eichen. Und man schaut in den Sonnenuntergang, man schaut in den Wind, in den Sturm. Und bei manchen Inszenierungen, wie zum Beispiel bei Mitten in Amerika, kommen wir vom Horizont. Und das ist schon eindrucksvoll, wenn man da vier Leute sieht, die kommen übers Feld und man weiß sofort, ach, die kommen aus Oklahoma. Das merkt man, das kriegt man mit. Und dann beginnt ein Spiel und das ist immer eine Verbindung von Dialogen, wie richtig im Theaterstück, aber auch erzählenden Passagen. Und oft mit Musik, weil die Musik die Sprache extrem toll auflädt. Also man kann, wenn man nur die Sprache hat, man kann mit Musik es noch intensiver machen und besonderer machen.
Und Sie haben auch so ein besonderes Prinzip, dass die Zuschauer zahlen können, was sie wollen. Am Schluss.
Genau, sie sollen zahlen, was ihnen der Theaterabend wert ist. Das heißt, sie sollen nicht, wenn es ihnen nicht gefallen hat, sollen sie nicht 3 Euro bezahlen, sondern das müssten sie im Theater, müssen sie auch die volle Karte bezahlen. Aber sie haben die Wahl, also sie können es entscheiden und wir empfehlen ihnen, wir nennen das Austritt, Austritt nicht Eintritt, sondern Austritt und wir empfehlen ihnen die Summe und inzwischen ist es so, dass sie das zahlen, was wir empfehlen und das ist eindeutig ein Zeichen für dieses Theater und wir hatten gerade jetzt wieder 2 Vorstellungen, wo die Leute einfach auch mehr bezahlt haben als den empfohlenen Austritt.
Ein tolles Prinzip. Mhm. Sie haben auch ins Leben gerufen die sogenannten Schlafkonzerte. Was ist das denn?
Naja, ich sag mal so, ich bin nicht der Erfinder der Schlafkonzerte, aber wir hatten bei uns im Theater ein Schlafkonzert und inzwischen gibt es auch einen Podcast zwischen mir und der Erfinderin der Schlafkonzerte, Julia Buch. Wir nennen das Gespräche übers Gelingen. Und da erzählen wir auch zum Beispiel über das Schlafkonzert im Theater am Rand. Das war ein herrlicher Sommerabend. Sonne. Drinnen das Theater voller Matratzen mit einem Einmal-Betttuch, orangenen Decken, orangenen Kissen, draußen Hängematten. Und es war so für 80, 90 Leute und auf der Bühne steht eine Band. Und das ist Julia Buch mit ihren Leuten. Und die singen zuerst Songs mit Schlagzeug, mit Bass. Irgendwann hört der Bass auf, das Schlagzeug. Irgendwann singt sie ganz alleine zu ihrem Keyboard. Sehr schöne Songs, die sie selber schreibt. Und die Leute schlafen. Und Sie können sich nicht vorstellen, was das... Es ist das friedlichste Bild, das ich eigentlich in meinem Leben bis jetzt gesehen habe. Wenn Menschen öffentlich beieinander liegen und freiwillig schlafen. Und irgendwann singt sie den ersten deutschen Song und schon beginnt irgendwas. Sonst war das Englisch. Wenn die deutschen Worte sind offenbar wie ein kleines Signal, dann kommt der Bass dazu, das Schlagzeug. Und am Schluss, nach einer Stunde, sind die Leute, wachen die auf, sind gut gelaunt und sind erfrischt und haben gemeinsam etwas erlebt, was man so einfach ganz, ganz selten findet. Und ich habe mir das zweite Konzert dann mal angesehen. Im ersten habe ich auch geschlafen. Und im zweiten Konzert wollte ich mal wissen, wie das funktioniert. Und das ist wirklich faszinierend.
Wow, toll. Mhm. Steht das jetzt demnächst auch wieder an?
Im August machen wir wieder ein Schlafkonzert. Unbedingt, ja.
Der Podcast, der ist auch relativ neu.
Ich glaube, der ist eine Woche, wenn ich mich nicht irre. Eine Woche ist er auf dem Markt von 38.000 Podcasts in diesem Land.
Ja, was also, macht ihn so besonders?
Es ist, ich sage jetzt mal, vielleicht auch ein generationsübergreifendes Gespräch. Die Julia Buch ist 35, ich bin fast 70. Und da treffen sich zwei, die jeder einen Erfahrungshorizont haben. Und manchmal verstehe ich sie nicht und manchmal versteht sie mich nicht. Und trotzdem gibt es dieses Projekt, ihr Schlafkonzert, ihre Karriere als Musikerin, bei mir meine Serie, mein Theater, unser Theater. Und dann kann man ganz toll miteinander übers Gelingen sprechen. Und in diesen Zeiten, die doch sehr irgendwie düster sind und unruhig, finde ich, sind gute Nachrichten einfach was Bestärkendes. Und so empfinde ich unseren Podcast auch, der heißt Podcast am Rand, Gespräche übers Gelingen. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt unentwegt uns unsere Erfolge um die Ohren hauen. Nein, sondern wir sprechen natürlich auch über die Niederlagen oder über die Weichen, wo man was verpasst hat. Und wenn man das gegangen wäre, vielleicht so. Und das ist ein sehr lebendiges Gespräch, finde ich. Und wir haben den zweiten Teil haben wir schon produziert. Der wird jetzt gerade technisch fertig gemacht und kommt im Mai dann in den Äther.
Spannend. So viele Projekte und nächste Woche können wir sie hier bei uns in Berlin erleben, am 1. Mai in der Distel mit einem sehr besonderen Musikabend. Was erwartet uns da?
Wir nennen das Sugar Man, das bittersüße Märchen des Sisto Rodriguez. Und ein Freund und der Keyboarder meiner Band hat mir gesagt, guck dir mal diesen Dokumentarfilm an, Searching for Sugar Man. Und den habe ich, weiß ich noch, im Urlaub, habe ich mir den angesehen, abends, spät, und habe noch in derselben Nacht angefangen zu arbeiten. Weil mich das so umgehauen das ist eine Geschichte wie eine antike Tragödie mit einer Katharsis, wo man am Ende vor Glück heult. Und das ist die Geschichte eines Folksängers, der zwei Platten veröffentlicht hat in den USA, 79 und 71, null Erfolg, und diese Platte kommt nach Südafrika zufällig und er wird dort populärer als Elvis und weiß davon nichts. Das ist der Anfang der Geschichte. So, und da ist Jürgen Ehle mit dabei von der Gruppe Panko, Monika Herold aus Weimar, die spielt Bass und Schlagwerke und ich habe die Gitarre und ich bin eigentlich der Storyteller. Also ich erzähle zwischen den Songs die Geschichten von Rodriguez, und weil ich auch nur zweimal Englisch singen wollte, den Eingangssong und den Schlusssong Sugar Man, sind dazwischen Songs, und ich nenne das falsche Lieder. Ich bringe zusammen, was nicht zusammen gehört, aber verblüffend aufeinander passt. Die Texte sind von Wolf Biermann, Gerolf Panach, Christoph Hein, Hans-Eckart Wenzel, Peter Hax, Danny Duke, und ich setze praktisch deren deutsche Dichtungen auf die Songs von Rodriguez, und das passt ziemlich verblüffend. Manchmal hat es sogar zu tun mit dem Inhalt, den Rodriguez in seinen Songs hat. Manchmal ist es assoziativ gewissermaßen, aber es rückt dadurch uns auf die Pelle. Es ist einfach nicht, es ist nicht so fremd und weit weg, und für die, die nicht so gut Englisch können, ist es natürlich noch viel besser, ja.
Naja, klar, und es lohnt sich wirklich, diese Texte anzuhören.
Das kann man sagen. Also wir spielen das schon, ich glaube, seit 2015. 2013 ist der Dokumentarfilm, der hat den Oscar bekommen, ist der rausgekommen. Rodriguez ist nicht hingegangen, hat ihn nicht interessiert. Und er ist auch im August vorigen Jahres verstorben. Das heißt, wir versuchen jetzt, unser Projekt weiterzumachen und ehren ihn, indem wir seine Geschichte erzählen.
Sind Sie eigentlich für so einen Auftritt aufgeregter, als wenn Sie auf der Bühne stehen für ein Theaterstück?
Nein, es hält sich so die Waage. Aber sagen wir mal so, man steht dann davor und dann fragt man sich, warum? Warum gehst du da jetzt raus? Kannst du mir das mal sagen? So, und dann geht man raus, dann ist das Licht an und dann geht's los. Und dann denkt man über das nicht mehr nach. Aber ich denke, der Körper bereitet sich auf den energetischen Schub auf der Bühne vor und schafft einem diese bisschen Aufgeregtheit, dieses Lampenfieber. Das ist dafür da, damit es dann gut wird.
Ja, das ist wirklich ulkig, weil das sagen fast alle. Warum tust du dir das an? Und an dem ersten Moment, wo man drauf ist, weiß man, warum man sich's anzieht.
Ganz genau.
Und haben Sie so ein Ritual vorher oder so, wie manche Leute auch vor Konzerten, irgendwelche Musiker?
Ich hüpfe ein bisschen. Ich hüpfe auch auf der Bühne, also wenn Sie mich auf der Bühne sehen würden, es ist manchmal auch ein bisschen lustig. Ich bewege mich einfach unheimlich gern zur Musik. So, und das mache ich in dem Projekt mit der Band, Thomas Rühmann und Band, und auch mit Sugar Man. Und auch, vielleicht ist das noch ein interessanter Punkt, als Tom Waits bei Chuck Berry auf dem Sofa lag, da haben wir einen Abend in Zollbrücken, den haben wir vor 2 Jahren entwickelt. Und die Idee ist, wir bringen den Backstage-Bereich auf die Bühne. Alles das, was Musiker hinter der Bühne
quatschen, oh Gott,
und drehen, wird praktisch auf der Bühne ausgetragen. Ja. Und wir erfinden eine Geschichte, dass Tom Waits im Apollo Theater bei Chuck Berry war und die beiden zusammengekommen sind und so. Und das ist so lustig und so eine tolle Musik. Und das mache ich mit Renko Dürks und Clemens Pötsch. Und das spielen wir jetzt am 4. Mai beim Siebenklang-Festival in Bernau. Und da probieren wir zum ersten Mal aus, wie das ist, mal außerhalb des Theaters zu machen. Ich glaube, das ist sogar die Stadthalle. Also wir müssen praktisch sämtliches Mobiliar, was wir finden, was in einen Backstage-Bereich passen könnte, müssen wir uns zusammensuchen in der Stadthalle, hauen das auf die Bühne und fangen dann genauso an wie im Theater. Und wir hoffen einfach, dass der Funken übersprüht. Es ist ein überspringt. Es ist einfach auch ein lustiger Abend. Es sind ganz tolle Musikstücke. Also wir singen zum Beispiel Horse with No Name in einer Fassung, wo ich, also das macht so viel Spaß, ja.
Ja, das springt geradezu über, man möchte es sofort sich angucken. Aber erstmal jetzt am 1. Mai in der Distel zu sehen, Sugarman. Und Ende Mai können wir sie wieder erleben, nämlich im Renaissance-Theater.
Ja, ich habe eine Produktion gemacht im Theater am Rand, Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illies. Und das ist so wie immer, wenn ein guter Stoff über mich kommt, haut der mich um. Und ich habe dann, ich glaube, es sind 600 Seiten und ich habe dann daraus eine Fassung gemacht, ich glaube, von 70 Seiten. Und wir sind 4 Schauspieler, ein Pianist, Wolfgang Torkler und Julia Jägers dabei und Anne-Kathrin Wahls und Michael Kühl und meine Person. Und wir lesen sehr erlebnishaft diese Geschichten, die Illies aufschreibt. Und es ist die Situation der Kunst von 1929 bis 1939, was da los war, dann mit dem Beginn des Krieges. Also, und das ist ein widersprüchliches Bad von den unterschiedlichsten Geschichten, auch schrecklichen Geschichten, aber wie Florian Illies das aufschreibt, das ist fast feuilletonhaft und dadurch kann man auch das Schlimme gut aushalten. Also, und der Wolfgang Torgler ist jemand, der dann praktisch die ganzen Musikmotive aus dieser Zeit verjazzt und uns praktisch die Energie gibt, damit wir dann weitermachen können. Also das ist im Renaissance-Theater, das haben wir in diesem Jahr haben wir es gespielt und es war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Jetzt im Mai wollen sie uns wieder haben, was toll ist. Und ich glaube, das Besondere besteht auch darin, dass wo die ganzen Künstler wohnen, das ist alles um die Ecke. Man ist eigentlich im Zentrum von Berlin und da ist die Straße und da hat der gewohnt und da hat der gewohnt und da hat der gewohnt. Und sie kommen alle vor in diesem Stoff.
Liebe in Zeiten des Hasses.
Liebe in Zeiten des Hasses.
Im Renaissance-Theater. Thomas Rühmann, danke, dass Sie da waren. Hat mir viel Spaß gemacht.